Warren, if people weren't so often wrong, we wouldn't be so rich. No.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Guten Morgen, Herr Karas.
So, hallo.
Ja, erstmal schön, dass Sie bei der Geldmeisterin zur frühen Stunde zu Gast sind. Und diese Folge ist ja nicht nur eine Hommage an den großartigen Investor Charles Thomas Munger, der ja diese Woche leider verstorben ist, aber es soll ja vor allen Dingen so ein Streifzug durch seine Anlagephilosophie und seine Investmentstrategien sein, was man sich da vor allen Dingen als Privatanleger auch abschauen kann. Jetzt hatte ich natürlich nicht das Erlebnis, Charles Munger live zu erleben. Sie schon, Sie waren bei der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire. Was war denn Ihr Eindruck vom Charles Munger?
Ja, da schönen guten Morgen. Das ist interessant, ich habe ja auch am Wochenende mit Investmentfreunden gesprochen über das Annual Meeting im Mai und über Charlie Munger. Und er ist mir super fit dort auch vorgekommen. Also ich habe gesagt, ich habe auch die Jahre zuvor auch auf Video mitverfolgt und ich hatte den Eindruck, dass er dieses Jahr sehr energetisch war und geistig voll da, tolle Antworten. Und haben wir gedacht, wow, so wie er dort auftritt, der hat noch viele gute Jahre vor sich. Mhm. Im Nachhinein hat man natürlich auch Informationen bekommen von Personen, die ihm näher stehen, die dann gesagt haben, naja, man merkt schon, er ist schwächer. Er wurde mit dem Golfkart halt bis hingefahren zur Bühne, da musste ihm wer auf der Bühne helfen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, mir hat mal ich glaube, es war auch eine Journalistin erzählt, damals Bruno Kreisky, als er schon auch in sehr schlechter Verfassung war. Aber dann hat er einen Fernsehauftritt und für diese 20 Minuten war er wie verwandelt, war voll Energie. Und ich glaube, dass auch diese Momente den Menschen so viel Energie gibt, wo sie dann wie verwandelt sind. Aber dann, wenn das Spotlight weg ist, dann ist auch wahrscheinlich, war dann schon auch die Müdigkeit zu spüren. Ich glaube, er hat so ein Leben geführt, wie wahrscheinlich viele sich es wünschen würden und ich auch, eben bis 99 voll da zu sein, Spaß an dem zu haben, was man tut. Und dann irgendwann muss es für uns alle enden und dann ist es einfach von einem Tag auf den anderen aus. So gesehen auch schön, dass er so ein tolles Leben hatte. Mhm. Und ich glaube, es wird viel von ihm bleiben, von seiner Philosophie und nicht nur im Investmentbereich, sondern auch darüber hinaus.
Mhm. Genau, über das, was von ihm bleiben wird, darüber wollen wir uns unterhalten. Ich habe die Hauptversammlung, die ein oder andere natürlich auch online verfolgt und ich hatte immer den Eindruck, für ihn war nie 1 und 1, 2, es konnte auch 3 oder 7 oder 9 sein. Er hat eigentlich irgendwie für mich nie eindeutige Antworten gegeben, das vielleicht mit seinem Lieblingssaga zusammenhängt, always learn, learn, learn. Haben Sie auch den Eindruck gehabt, dass er sich nie eindeutig ausgedrückt hat?
Ja und nein. ich glaube, er hat auch immer im Kopf gehabt, natürlich, was für ein Publikum er hat und was das Publikum hier mitnehmen kann, weil er hat ja schon viele Menschen gehabt, die ihm zugehört haben und interessiert daran waren, was er sagt. Und er wollte ganz genau, wie Sie richtig sagen, er wollte natürlich das Wichtigste, was er immer mitgeben wollte, dass er gesagt hat, ihr müsst selber lernen und selber diese Lernkurve raufgehen. Aber ich glaube auch, er bekommt eine Frage gestellt von jemandem. Wie wenn jetzt ein Gehirnchirurg mit einem anderen spricht, wird er wahrscheinlich andere Antworten geben, als wenn ich einem Gehirnchirurg eine Frage stelle, dann wird er mal das diskutieren, wer ihm gegenübersteht, was ich über die Materie weiß und wird auch wieder eine andere Antwort geben. Also es sind halt oftmals auch nicht eindeutige Antworten möglich. Also ich sehe es ja selbst auch bei mir, wenn ich Gespräche habe mit Interessierten an der Börse, dann ist meistens die Antwort ein bisschen impliziert. Du musst halt auch noch ein bisschen was dazulernen, damit wir ein vernünftiges Gespräch führen können. Und oftmals war wahrscheinlich seine Antwort auch in diese Richtung, dass halt das Gegenüber noch einen Weg vor sich hat. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch so, wenn man zu irgendeinem Orakel geht, da kriegt man auch nie eine eindeutige Antwort. Aber ich glaube, das ist auch deswegen, weil es A, keine eindeutige Antwort gibt und B, dass er auch ein Auftrag ist, dass man selbst diese Lernkurve raufgeht, dass man selbst versucht, ein bisschen weiser zu werden. Mhm. Auf der anderen Seite hat er aber auch sehr eindeutige Antwort gegeben. Darum war ich am Anfang ein bisschen unsicher bei der Antwort. Wenn ich da zurückdenke an diese Firma Valiant, da hat er sehr sehr früh sehr eindeutig gesagt, dass diese Firma nicht gut ist, dass er davon nicht überzeugt ist. Und das Unternehmen ist ja dann auch untergegangen. Also er kann auch sehr starke Meinungen haben oder er hat auch sehr starke Meinungen zu Cryptocurrencies. Da war die Antwort sehr unmissverständlich.
Ja, genau. Er hat ja das als Rattengift, glaube ich, bezeichnet oder als Shit auch.
I like cryptocurrencies a lot less than you do. And I think the people who are professional traders that go into trading cryptocurrencies, it's just disgusting. It's like somebody else is trading turds and you decide I can't be left out.
Ja, er hat eine sehr, sehr, sehr starke Meinung gehabt. Er war nicht davon überzeugt, absolut.
Er ist ja erst 1978 wirklich mit Warren Buffett geschäftlich zusammengekommen. Sie haben sich natürlich schon lange vorher gekannt. Es ist die Saga, er war ja früher Jurist auch und er hat aber gesehen, seine reichen Klientel, die ist in der Finanzbranche und dann hat ja Munger erstmal selber auch eine Firma gegründet, eine Investmentfirma, aber sie sind über Textilinvestments irgendwie zusammengekommen und dann ist 78 eigentlich erst Berkshire, dann haben sie losgelegt. Also hatten sie davor schon ihre eigenen Investmentstile, hatten es auch danach, weil Warren ist ja ein Schüler vom legendären Value-Pionier Benjamin Graham. Für ihn ist ja der Preis immer im Mittelpunkt gestanden und steht. Und Munger hat ja da mal gesagt, ein großartiges Unternehmen zu einem fairen Wert sei besser als ein durchschnittliches Unternehmen zu einem großartigen Preis. Wie stehen Sie dazu?
Das ist sicher einer dieser Kernpunkte, dass die Qualität des Unternehmens eben dann der Aktie auch erlaubt, über teilweise Dekaden sich positiv zu entwickeln. Dieses sogenannte Power of Compounding, also das Wunder des Zinseszinseffekt, das ja immer unterschätzt wird, was das bedeutet, wenn eben auf die Gewinne draufkommen, wie sich das dann potenziert. Und da hatte Munger sicherlich einen großen Einfluss, weil er immer der Meinung war, wenn ein Unternehmen eben eine hohe Qualität hat, dann muss man eben auch bereit sein, einen höheren Preis dafür zu zahlen. Charlie Munger war ja ursprünglich Anwalt, hat eben das Gesetz praktiziert. Sein Name steht noch immer an der Tür der Anwaltsfirma Tolles, Olsen & Munger. Also die Reihenfolge weiß ich jetzt nicht sicher, aber er war Partner in dieser Firma. Und er hat auch sehr früh schon gesagt, die beste Stunde des Tages verkaufe ich mir selber oder zumindest eine Stunde pro Tag verkaufe ich mir selber. Also er hat immer in sich selbst investiert, hat dann früh begonnen, auch bei Immobilienentwicklung zu investieren. Also er hat selber ein paar Immobilien entwickelt, hat aber gesehen, dass die Problematik dort ist, dass man immer den gesamten Gewinn dann ins nächste Projekt investiert und wenn irgendwann in dieser Reihe was schief geht, dann ist das gesamte Eigenkapital weg, also auch sehr risikoreich. Und hat dann in seinen 30er Jahren Warren Buffett getroffen, auf Empfehlung eines gemeinsamen Freundes und die beiden haben sich sofort toll verstanden. Und Munger hat dann seine eigene Investment Partnership gestartet und hat die über viele Jahre gemacht. Und irgendwann sind die beiden zusammengekommen, dann über Berkshire und haben dann eigentlich den Rest bis heute ihres Lebens gemeinsam an einem Strick gezogen, wenn man so sagen will.
Und nicht unerfolgreich, weil die Berkshire Hathaway verwaltet ja heute 350 Milliarden US-Dollar Vermögen. Das ist ja nicht nichts.
Also die Berkshire ist ein börsennotiertes Unternehmen, das operative Geschäfte hat, das auch Investments hat. Und ich glaube, was relevant ist, ist wirklich der Aktienkurs, weil Berkshire nie eine Dividende ausgezahlt hat oder ganz am Anfang mal ein einziges Mal ganz wenig. Und die Aktie, sie haben ja die Kontrolle übernommen über die Aktie bei durchschnittlich, glaube ich, 14 Dollar. Und heute ist die Aktie über eine halbe Million Dollar wert. Also hier sieht man am besten, finde ich, was eben dieser Zinseszinseffekt über ganz lange Perioden bewirkt.
Mhm. Er soll ja, Munger soll ja zum Beispiel, gerade um die beiden Investmentstile nochmal auseinanderzuhalten oder den kleinen Unterschied, beides waren natürlich Value-Investoren, aber er soll zum Beispiel Warren überredet haben, auch bei Coca-Cola und ihren geliebten See's Candies einzusteigen, die Warren damals einfach zu teuer waren und da hat Charlie ihn überredet. Wie haben sich denn die beiden, glauben Sie, ergänzt und unterschieden nochmals?
Ich habe ja vor kurzem mal die ersten Briefe der Buffett Partnership gelesen aus dem Jahr 57, 58 bis 65 und mir die Investitionen, die er gemacht hat, angeschaut. Also ich glaube, da hat es schon teilweise Überlappungen gegeben, weil damals auch, wenn Buffett was gefunden hat, teilweise sich mit Investmentfreunden ausgetauscht hat oder er selber am Anfang seiner Karriere nicht genug Kapital hatte, um wirklich Einfluss auf die Unternehmen zu nehmen, weil das hat er damals getan, um eine Veränderung herbeizuführen, ist er teilweise auch ins Board gegangen, also war wirklich dann aktiv innerhalb der Firma. Und um genug Aktien und genug Stimmrechte zu haben, hat er dann auch oft Investmentfreunde eingebunden. Und da war dann in späterer Folge sicherlich auch Charlie Munger jemand, mit dem er sich ausgetauscht hat. Also das heißt, bevor die beiden dann wirklich zusammengearbeitet haben, hatten sie auch oft die Chance, gemeinsam zu investieren, sich über diese Investments auszutauschen. Das ist auch wichtig, dann sieht man auch, ist man kompatibel, wo ergänzt man sich. Und Munger war immer sehr gut, Nein zu sagen. Also Buffett hat ihn ja auch genannt Mr. No Man, weil er eben schnell was abgelehnt hat, wo er gesagt hat, ja, das verstehe ich nicht oder das ist kein gutes Investment. Er hat immer sehr, sehr starke Meinungen in der Richtung gehabt. Und Sie haben recht, er hat auch sehr starke Meinung gehabt, dass es wert ist für Qualität, weil Sie es Candy genannt haben, das hätten Sie ja fast nicht bekommen, weil Sie die Verkäuferin, die Besitzerin, die Gründerin des Unternehmens gesagt hat, nein, das ist der Preis. Und sie dann aber Gott sei Dank zum Schluss gesagt haben, okay, nein, wir zahlen das. Und das war damals ein tolles Investment. Und er zeigt das auch, damals ist es ein paar hunderttausend, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, plus oder minus gegangen. Aber wenn man sich anschaut, wie sich dieses Unternehmen über die Dekaden entwickelt hat, das wäre ein großer Fehler gewesen, hier nicht das bisschen extra zu zahlen, weil einfach die Kraft der Marke Sees Candy und vor allem die Pricing Power, also die Fähigkeit, jedes Jahr den Preis auch anzuheben, das hat halt enorme Auswirkungen über die Jahre und Jahrzehnte. Mhm. Und am Anfang war es ja so, dass bei Sees Candy, er lässt ja das Management hier selbst entscheiden, aber er hat gesagt, und die Preisanpassung, die macht er nicht. Und dann hat er eben eine Liste gehabt, jedes Jahr, und hat halt dann die Preise um 10% oder noch mehr erhöht, weil er einen anderen Blick drauf hatte und das operative Management vielleicht nicht diese Überzeugung gehabt hätte und sich nicht getraut hätte, hier solche Anhebungen vorzuführen. Mhm. Diese Preise so stark anzuheben.
Da haben Sie eben schon einen Punkt, einen Eckpfeiler von Value Investing, das Pricing Power. Munger hat das in Value Investing mal unheimlich schön erklärt. Er hat gesagt, you are looking for a mispriced gamble. That's what investing is. And you have to know enough to know whether the gamble is mispriced. That is value investing. Was würden Sie noch als Eckpfeiler von value investing sehen?
Ja, Buffett hat ja auch gesagt, price is what you pay, value is what you get. Und das ist, glaube ich, der wichtige Faktor, die Unterscheidung zwischen dem Preis, zu dem eine Aktie gehandelt wird, und dem Wert des Unternehmens, umgelegt auch oft an eine einzelne Aktie. Und ich glaube, nur wenn man eben auch ein Verständnis hat für das Unternehmensmodell und die Werkzeuge beherrscht, diese Bewertung überhaupt durchzuführen, dann kann man eine Annahme treffen. Dann kann man sagen, ich glaube, die Aktie ist unterbewertet zu dem, was der Unternehmenswert ist und was er sein wird, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Mhm. Und damit geht auch einher, kann ich überhaupt einschätzen, ob es das Unternehmen in 10 Jahren noch geben wird, und wird der Unternehmenswert in 10 Jahren höher sein? Mhm. Und das schließt dann halt oft sehr, sehr viele Unternehmen aus. Es gibt tausende Unternehmen und in Wirklichkeit macht wahrscheinlich ein Dutzend Unternehmen den Unterschied aus für Berkshire, in die sie investiert haben. Mhm. Das heißt, es braucht nur ganz wenige gute Entscheidungen in einer Lebensspanne, um ein befriedigendes Ergebnis an der Börse zu erzielen. Aber es gibt halt so viel, zu dem man auch Nein sagen muss. Und ich glaube, das ist öfter das Problem, dass viele Investoren halt in viele Dinge investieren, vielleicht zu wenig Nein sagen, ja.
Charlie Munger hat ja sogar mal gesagt, es gibt 3 Körbe fürs Investment. Ja, nein und zu schwer, um das Geschäftsmodell zu verstehen. Hatten Sie das Gefühl, weil jetzt haben die ja dann spät aber doch auch in Technologie investiert, was sie lange Zeit abgelehnt haben, sehr spät in Apple und Microsoft eingestiegen. Und Munger hat sogar dann, er war der Treiber, dass man beim chinesischen Elektrofahrzeughersteller BYD eingestiegen ist und es war gut so wieder. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die in Ihrem hohen Alter noch die Geschäftsmodelle der Tech-Firmen verstanden haben, in die Sie investiert haben?
Also man muss hier unterscheiden. Also Apple ist natürlich ein Kerninvestment von Berkshire mit der Hälfte des Eigenkapitals. Aber ich glaube, Buffett hat hier ja investiert in Apple, weil das war genau in seiner Kompetenzlinie, vor allem von Konsumenten und also Unternehmen, die mit Konsumenten zu tun haben. Er hat einfach gesehen in seinem Umfeld, seine Neffen und Nichten, wie wichtig das iPhone für die war. Und er auch festgestellt hat, dass viele Menschen würden eher ihr zweites Auto hergeben als ihr iPhone. Also er hat diese starke Bindung, die Menschen zu dem Device hatten. Das hat er für sich festgestellt und er hat sich angeschaut, eben wo damals die Aktie gehandelt hat und hat, glaube ich, deswegen halt auch die Entscheidung getroffen zu investieren, aber nicht unbedingt aufgrund der Technologie vielleicht, die dahinter ist. Also er hat gesagt, das ist so stabil von der Kundenbindung her, dass das Unternehmen, auch wenn technologische Veränderungen sind, Zeit hat, hier sich anzupassen. Und ich glaube, das hat ihm die Überzeugung gegeben, in Apple zu investieren. Manga hat auch mal gesagt, es war ein Fehler, nicht in Google zu investieren, weil sie bei Geico, ihr größter Posten in der Werbung war eben Google, weil sie sehr viel gezahlt haben für Google-Klicks. Und da hätten sie eigentlich erkennen müssen, wie vorteilhaft das Google-Geschäftsmodell ist. Und er hat damals auch gesagt, das ist einige Jahre her, dass für ihn Google eins der stärksten Geschäftsmodelle ist, das er überhaupt gesehen hat. Und er hat eingestanden, dass es ein Fehler war, dort nicht zu investieren. Also ich glaube, die haben das schon verstanden, bei Google auch. Sie haben es gesehen, weil sie selber bei dem Autoversicherer Geico, Teil von Berkshire, eben gesehen haben, wie man an Google nicht vorbeikommt, dass es Google eben unbedingt braucht, auch für ihr Geschäftsmodell. Also haben hier einen Fehler eingestanden. Ansonsten haben sie aber nicht jetzt in irgendwelche Technologiefirmen oder Cloud-Firmen und dergleichen investiert, weil das war sicherlich außerhalb ihrer Kompetenz. Aber sie haben Microsoft genannt und auch Amazon, die aufgetaucht sind im Investmentportfolio. Das waren aber die beiden Herren, Dotcoms und Ted Wechsler, die ja auch Milliarden für Berkshire managen, die einiges jünger sind und die sicherlich keine Angst haben vor Technologieunternehmen oder sich mit allen Dingen beschäftigen. Also hier ist eine neue Generation und aber Buffett hat halt die ganz großen Investments gemacht und die beiden anderen haben eben auch große Milliarden, große Portfolios, aber eben auch nicht so groß wie Apple. Also die ganz großen Shots, die hat dann Buffett gemacht.
Nochmal zu den beiden. Was ja interessant ist, eines wird ja dem Privatanleger immer eingebläut, dass Diversifizieren der Schlüssel zum Investmenterfolg sei. Jetzt ist es natürlich in dem Sinn verstörend, dass sie 40% von Berkshire Hathaway eigentlich in Apple steckt. Manga hat mal gesagt, the idea of excessive diversification is madness. Sehen Sie das auch so oder hat das was mit der Größe des Portfolios zu tun, ob man sich das leisten kann?
Ich glaube nicht, dass es mit der Größe zu tun hat. Man kann ja das prozentuell ansehen, aber ich gebe Ihnen recht, in der Hinsicht Größe, wenn es natürlich das Zehnfache meines Jahreseinkommens ist, dass ich in eine Aktie investiere, dann hat das auch eine Wirkung. Also von dem her, ja doch, die Größe absolut gesehen hat sicherlich auch für die meisten Menschen eine Bedeutung. Ja, das hat mich immer beschäftigt, dieser Aufruf zur Konzentration von Manga, der gesagt hat, also konzentrieren die Investment in wenigen Titeln. Er hat immer gesagt, drei Aktien sind genug, weil er hatte ja eigentlich fast alles in Berkshire, dann hat er noch Costco und dann hat er Lilou ein Mandat gegeben für Investitionen in chinesische Aktien. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen, in was er investiert hat. Und wenn man sich eben sehr tief mit Unternehmen auseinandersetzt, da kann man wahrscheinlich konzentriertere Positionen nehmen. Wenn man ein außergewöhnliches Ergebnis erreichen will, muss man fast sehr konzentriert investieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie wir bei Gutmann für viele Kundinnen und Kunden investiert, ich glaube, da ist das absolute Ergebnis ist natürlich wichtig. Auch das relative Ergebnis zum Markt ist wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, dass unsere Kundinnen auch eine gute Investmentreise haben über Zeit und nicht irgendwo verloren gehen. Weil das sind ja auch Menschen, die sehr erfolgreich sind in ihrem Leben, in verschiedenen Berufen, aber sich nicht so mit dem Investieren auseinandersetzen, wie wir es machen. Darum kommen sie ja zu uns, nicht? Ja. Wir studieren ja auch nicht Medizin und kurieren uns selber, sondern gehen dann zu einer Ärztin oder zu einem Arzt. Und Und da muss man natürlich mitdenken und zu sagen, ja, was ist, wenn jetzt eine schlechte Zeit kommt? Ja. Der Manga sagt halt, ja, ich habe halt jetzt nur eine Aktie und die geht jetzt 60% nach unten, aber ist mir egal, ich bin überzeugt davon. Aber wir könnten das gar nicht machen, weil wenn dann so eine schlechte Zeit ist, verlieren wir dann den Kunden, weil sie oder er das Vertrauen verlieren in die Investmentstrategie. Also ich glaube, Diversifikation in der Hinsicht macht jedenfalls Sinn, nicht nur alles auf ganz wenige Titel zu setzen. Also ich glaube, die Diversifikation ist hier was sehr Wertvolles. Aber das heißt nicht, dass einzelne Personen halt anders gestrickt sind und sagen, viel konzentrierter investieren. Aber auch, glaube, Manga hat auch Abstriche gemacht und Buffett auch Abstriche gemacht, die gesagt haben, ja, das ist auch für Menschen, die sich halt Vollzeit mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Wenn ihr eben auch was Besonderes machen wollt, dann müsst ihr viel konzentrierter investieren. Aber auf der anderen Seite gesagt, wenn ihr nicht bereit seid, diese Zeit zu investieren, dann ist ein Indexfonds zum Beispiel auch eine gute Lösung. Also das ist immer das, was Buffett gesagt hat. Mhm. Er sagt seinen Kindern gesagt, S&P 500 Indexfonds ist halt vom Kosten-Nutzen-Faktor eine gute Entscheidung, vor allem weil in den USA das auch steuerlich viel bevorteilter ist, als es bei uns ist.
Jetzt hat Charlie Munger auch gesagt, if people weren't so often wrong, we wouldn't be so rich. Ist man eigentlich als Value-Investor immer eine Art von Contrarian, weil man schaut ja immer auf den Preis und der ist natürlich unten, wenn die Börsen unten sind?
Also ich glaube, das bei Value-Investing, die Käuferseite ist immer die ein wenig einfacher ist oder einfacher erscheint, wenn man dann eben in so Situationen zuschlägt, dass es einen offensichtlichen Unterschied gibt zwischen Wert und Preis, wo eben Buffett jetzt, um ein Beispiel zu nehmen, im Jahr 1987 in Coca-Cola investiert hat, wo er gesagt hat, ja, der Preis der Aktie spiegelt wieder das Geschäft in den USA, aber Coca-Cola steht davor, ein globales Unternehmen zu werden und international ist noch enormes Wachstum da und das ist eigentlich in dem Preis gar nicht drinnen. Finden wir da eben ein großer Unterschied zwischen Preis und Wert und das hat die Zeit hat ihm dann recht gegeben, weil dann Coca-Cola wirklich ein weltumspannendes Unternehmen geworden ist. Die schwierigere Frage ist dann immer beim Verkauf, nicht? Da ist es dann nicht so offensichtlich. Und da war ja auch Coca-Cola in den 90er Jahren massiv überbewertet, wo man wahrscheinlich hätte verkaufen müssen, was Berkshire in dem Fall nicht getan hat. Also Wert und Preis, darum dreht sich's immer im Value Investing. Und Sie haben recht, ja, diese Mismatches zwischen Preis und Wert gibt es dann immer, wenn irgendwas Dramatisches an der Börse passiert. Also ich glaube, gerade in den Phasen 2008, 2009, während der Finanzkrise oder während der Euro-Krise, also während der großen Krisen, da waren natürlich sehr viele Dinge sehr günstig zu haben. Aber die Frage ist A, kann ich meine Angst überwinden in dem Moment und investieren, weil da ist ja Weltuntergangsstimmung. Und B, habe ich überhaupt noch liquides Kapital, brennt nicht irgendwo anders was an, dass ich überhaupt investieren kann. Also, und das hat Buffett immer sichergestellt, weil sie immer gesagt haben, wir blicken auf die Dinge nüchtern, ohne Emotionen. Und B, wir werden immer genug Cash haben, um auch diese Chancen nützen zu können.
Munger hat auch gesagt, die Menschen rechnen zu viel und denken zu wenig. Was hat er eigentlich damit gemeint?
Ich glaube auch, dass die Investment-Community haben halt oft sehr komplexe Excel-Sheets, wo Unternehmen modelliert werden, wo halt versucht wird, auch über verschiedene Modelle dann die dritte Kommastelle festzulegen, was der Wert ist. Und das ist eigentlich... Ich glaube, Buffett und Munger haben noch nie eine Investition aufgrund eines Excel-Sheets gemacht oder aufgrund eines Modells dahinter, sondern deren Investmentthese war immer auf ein Stück Papier zusammenzufassen. Also es war ja wirklich tatsächlich so, dass Buffett oft auf einer Serviette skizziert hat, warum das ein gutes Investment ist. Und wenn ich so zurückdenke über die Jahrzehnte, geht es mir auch so, wenn was offensichtlich war, dann habe ich keinen Taschenrechner gebraucht und kein Excel, um das festzustellen. Es ist dann wirklich viel mehr dieses sich auseinandersetzen mit dem Unternehmen, darüber nachzudenken. Und irgendwann gibt es dann einen Preis alle 10 Jahre, wo man sagt, und jetzt weiß ich, dass dieser Preis nicht korrekt ist.
Mhm. Er hat ja auch gesagt, what are the secret of success? One word answer, rational. Wie kann man aber Emotionen beim Investieren ausschalten, Ihrer Meinung nach?
Ja, das macht wahrscheinlich die beiden Herren noch so besonders. Besonders, dass die meisten Menschen es eben nicht können. Dass wir ja, die Emotionen haben ja eine wichtige Aufgabe. Ohne Emotionen wären wir nicht lebensfähig. aber sie dann in den wenigen Bereichen, wo sie schädlich sind, auszuschalten, ist leichter gesagt als getan. Und ich glaube, jeder professionelle Investor, jede Investorin arbeitet daran, versucht sich selbst zu konditionieren, sich rational zu verhalten. Aber es ist auch die gleiche Kerbe schlägt auch Buffett, der gesagt hat, das Wichtigste beim Investieren ist eben das eigene Temperament und man muss eine Investmentstrategie finden, die diesem Temperament entspricht. Mhm. Wenn ich eben jemand bin, der immer diese Action braucht und Aktivität und Kauf und Verkauf und Aufregung, dann werde ich es mir halt sehr schwer tun mit einer Investmentstrategie, die ähnlich wie Buffett ist, die eben auch auf Geduld und Langfristigkeit setzt, weil ich halt immer irgendwo so einen kleinen Teufel auf der Schulter sitzen habe, der sagt, so, jetzt kaufst du und jetzt verkaufst du und 20% im Plus und hier muss ich einen Stop-Loss nehmen. Und nicht, also das geht halt schwer zusammen.
Ja.
man muss halt irgendwas finden, was auch passt.
Ja, apropos, in der Ruhe liegt die Kraft. Er hat auch mal gesagt, der Manga, man braucht Charakter, um mit so viel Cash da zu sitzen und nichts zu tun. Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich jeder mittelmäßigen Gelegenheit nachgerannt wäre oder wenn ich sie wahrgenommen hätte. Heißt das also, man soll lieber in Cash bleiben, bevor man wirklich die Spitzeninvestmentchance bekommt oder verpasst man da nicht zu viel? Weil wie will man die wirklich feststellen, wenn wir arbeiten ja alle mit Erwartungen.
Ja, das sind eben auch Aussagen, die sich sicherlich richten an Personen, die eben sich sehr, sehr viel und sehr tief mit dem Investieren beschäftigen, wo es eben oft auch um die Frage geht, habe ich eben auch die Kraft, auf den Moment zu warten, wo sich die größte Chance bietet. Und das ist eben nur alle, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahre gibt es dann wieder was, was wirklich attraktiv ist. Kann ich mich wirklich auf das beschränken oder schaffe ich das nicht? Und viele professionelle Investoren, wenn jetzt jemand einen Investmentfonds auflegt und bekommt eben Gelder von Investoren, dann gibt es auch eine Erwartungshaltung, wenn die Person dann sagt, nach einem Jahr, nach 2 Jahren, ich habe noch immer nichts investiert, dann wird dieses Geld auch wieder verschwinden, weil die Leute sagen, naja, warum habe ich bei dem investiert? Ja, der macht ja nichts, der investiert ja nicht. Also ich habe auch einen Druck, oftmals etwas zu tun. Und darum ist ja auch diese Situation und die Struktur von Berkshire einzigartig, dass es eben permanentes Kapital ist innerhalb des Unternehmens. Buffett hat Kontrolle, also das heißt, es kann auch kein aktivistischer Investor ihn aushebeln und aufs Board gehen. Und all diese, er hat ja eben sowieso eine Festung gebaut, die es eben auch ermöglicht, das alles umzusetzen, was sie predigen. Und die meisten Menschen, die professionell investieren, haben ja nicht diese Strukturen, können das nicht so umsetzen. Mhm. Privatpersonen können das so umsetzen, aber es gibt halt auch wenige Privatpersonen, wo das alles zusammenkommt. Eben dieses lebenslange sich damit beschäftigen, das richtige Temperament, die richtigen Charaktereigenschaften und dann die Geduld, auf diese einzigartige Chance zu warten und dann auch bereit sein, so wie Buffett bei Apple, 40% des Eigenkapitals, ja, dann nehmen sie 40% ihres Depots in eine Aktie zu investieren. Ja. Also ich kenne ganz wenige Personen, die so investieren, also wirklich sehr, sehr wenige, weil diese Kombination und Konstellation, die gibt es eben auch so selten.
Das stimmt. Haben Sie eigentlich ein Lieblingszitat vom Manga? Also meins ist, the best thing a human being can do is to help other human being to know more. Genau das ist ja das Ziel der Geldmeisterin und ich nehme an, das ist auch das Ziel jedes Vermögensberaters, dass man praktisch auch seine Klienten weiterbildet.
Absolut, also das war, ich glaube, das Wichtigste für Manga wie auch für Buffett ist dieses lebenslange Lernen und von Manga ist es ja bekannt, dass seine Kinder und Enkel ihn als Buch mit 2 Füßen bezeichnen. Also er hat immer gelesen, er hat ja mal eine Augenoperation gehabt, die leider schief gegangen ist. Er hat dann ab dem Zeitpunkt immer sehr schlecht gelesen, aber auch dann hat er weitergelesen mit einer Lupe. Also das war ganz, ganz wichtig für ihn. Er hat vor allem sehr viele Biografien gelesen. Also das hat ihn am meisten interessiert. Geht auch in die Richtung, dass er gesagt hat, an Harvard müsste man eigentlich Case Studies von Unternehmen ausschließlich unterrichten. Also zum Beispiel, warum ist Costco erfolgreich? Weil Costco war das andere, also ein großes Investment, das er hatte neben Berkshire und war ja auch on Board of Directors von Costco. Und hat gesagt, eigentlich müsste man ihn unterrichten, was macht Costco erfolgreich. Darum hat er eben Unternehmensmodelle studiert, er hat die Biografien von Menschen studiert und hat immer auch versucht, was mitzunehmen, davon zu lernen. Ja, also das ist sicherlich einer der großen Eckpunkte, dass das eben nie aufhört. Mhm. Und dass ich merke auch jetzt mit zunehmendem Alter, was den Unterschied ausmacht, ob man jetzt sagt, ah, ich gehe in die Schule, ich studiere, so, das war's dann. Und dann vergehen die Jahre und die Karten oder die Menschen, die nie aufhören. Da geht natürlich dann mit 60, 70, 80, dass sie liegen dann oft Welten dazwischen. Ja. Das sieht man auch, selbst im Wissen, diese Zinseszinseffekt.
Auch des Wissens, ja, das stimmt. Ja. Also wir nehmen von ihm mit, I don't know how to get smart without reading.
Ja, absolut.
Ja. Ein Zitat wollte ich noch von ihm geben, das uns noch ein bisschen technisch weiterhilft.
Yeah, I think you would understand any presentation using the word EBITDA. If every time you saw that word, you just substituted the phrase bullshit earnings.
Ist für Sie auch Cashflow die bessere Kennzahl oder was hat er damit gemeint?
Man muss auch zurückdenken, wie lange die schon oder wie lange Manga auch schon im Investmentgeschäft war. Am Beginn gab es diesen Begriff des EBITDA gar nicht. Das sind eben die Gewinne vor Abschreibungen, vor Amortisation, vor Steuern. Mhm. Und wurde auch sehr viel verwendet in diesem ganzen M&A-Geschäft, wo also Unternehmen übernommen werden. Und da war immer die Zahl, ich kaufe für so und so viel EBITDA. Und das war immer die Zahl, die in allen Analysen und so weiter gestanden ist. Und ihre Kritik daran war, dass natürlich die Abschreibung und die Steuern und die Amortisation, das sind eben echte Kosten, die das Unternehmen auch zahlen muss. Die kann man nicht einfach ausblenden. Aber ich glaube, das EBITDA ist vor allem dort sinnvoll, wo ich halt auch über verschiedene Geografien Unternehmen vergleichen will, wo es unterschiedliche Buchhaltungsregeln gibt und unterschiedliche steuerliche Regelungen. Da ist es eben eine Möglichkeit, auch die Bewertung vor all diesen Einflüssen unter Unternehmen zu vergleichen. Ich glaube, für das ist es zulässig. Aber einfach zu sagen, ja, dieses Unternehmen handelt bei 5-mal EBITDA, darum ist es billig, ist wahrscheinlich nicht zulässig, weil eben die Kosten der Abschreibung und so weiter tatsächliche Kosten sind. Weil wenn ich jetzt irgendwann eine Maschine habe und die ist abgeschrieben, dann werde ich es auch irgendwann erneuern müssen. Und ich glaube, Berkshire sieht das auch sehr stark bei kapitalintensiven Unternehmen, also sich im Eisenbahnbereich, Burlington Northern, Santa Fe, das oder auch im Energiebereich, im Versorgungsbereich, wo ja Berkshire Hathaway Energy einer der größten Versorger der USA ist, wo sie über die Jahre und Jahrzehnte konsequent immer mehr als die Abschreibung wieder investiert haben, um eben wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Wettbewerbsvorteil auszubauen. Also ich glaube, sie waren auch ganz nahe und haben immer gesehen, wie wichtig dieser Faktor ist und dass das ein tatsächlicher Kostenfaktor ist, eben auch die Abschreibung.
Mhm. Also jetzt wäre die Geldmeisterin kein Börse-Podcast, wenn wir nicht auch noch am Schluss auf die Aktie zurückkommen. Der Tod von Charlie Munger hat ja der Aktie-Beteiligungsholding Berkshire Hathaway nur ganz kurz nach unten geschickt und das wirklich minimal. Ich habe mir das angeschaut. Könnte das daran liegen, dass Charlie eigentlich nur geringfügige Anteile mit 3 Milliarden US-Dollar an Berkshire hielt, während, wenn man das vergleicht mit Warren, sind es, glaube ich, 130 Milliarden? Oder sind die so gut aufgestellt, was die Nachfolgeregelung betrifft? Und ich muss mir als Berkshire-Aktionär keine Sorgen machen, weil schließlich ist ja der Warren Buffett auch schon 93.
Also Charlie Munger war Vice Chairman von Berkshire und nicht nur der beste Freund von Warren Buffett, sondern sicherlich auch eine wichtige Person, mit der er sich immer über Investments auch abgestimmt hat. Das ist leider verloren gegangen. Auf der anderen Seite, ja, Charlie Munger ist 99 gewesen. Er ist natürlich die letzten Jahre auch schon länger nicht, ist ja nicht operativ involviert, day by day. Also es ist hier, der Aktienkurs hat auch nicht reagiert, weil diese Maschinerie einfach weiterläuft. Manga sowas wie die rechte Hand und dieses Sounding Board war für Buffett, aber jetzt nicht die operative Person, die jetzt Tag für Tag dafür gesorgt hat, dass sich das Rad weiterdreht. Das tut es auch ohne ihn und das war ja auch so, wie es Buffett und Manga auch wollten, dass sie gesagt haben, wir haben alles so auch gemacht und so strukturiert, dass das noch eine lange Zeit nach uns so bestehen kann. Und Manga hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass er seinen Kindern und Enkeln empfiehlt, die Berkshire-Aktie zu halten, weil er glaubt, dass diese Aktie und das Unternehmen noch eine lange, lange gute Zukunft vor sich hat. Mhm. Also die haben das auch, ich glaube, auch mit Vorsatz und Überlegungen alles so strukturiert, dass das Geschäftsmodell und diese Idee ihre Zeit lange überdauern wird, dass dieser Schneeball, der irgendwann gestartet wurde in den 50er, 60er Jahren, dass dieser Schneeball weiter den Berg runterrollt und eben immer größer und größer wird.
Ja, lieber Charlie Munger, rest in peace, auch wenn du einmal gesagt hast, all I want to know is where I'm going to die, so I will never go there. Ja.
Ja, und das ist auch mein Lieblingszitat. Das ist so großartig. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr kommt man auch drauf, wie klug das Zitat ist, und er gibt uns damit so viel mit. Und wieder mal in etwas verpackt, das nicht nur witzig ist, sondern auch so viele Aspekte mit in sich trägt.
Ja.
You don't want to be like the motion picture executive in California, and they said the funeral was so large because everybody wanted to make sure he was dead.
Lieber Robert Karas, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und den Gedankenaustausch zum Gedenken an Charles Thomas Munger, einem der besten Investoren der Welt, meiner Meinung nach. Fröhliche Weihnachten.
Dankeschön, fröhliche Weihnachten.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.